Ja, zunächst grüße ich euch herzlich, Sie und euch herzlich im Namen von Jesus Christus. Und da ich aus Israel komme, spreche ich ein freudiges Shalom. Und da will ich gleich ein Geheimnis lüften, das in dem Namen Shalom steckt, in dem Wort. Das Wort Shalom kommt nämlich von dem Tätigkeitswort Leshalem und das heißt bezahlen. Und wenn man da im Lexikon nachschaut, dann steht da völlig bezahlen. Und wenn wir Shalom uns zurufen, dann können wir wissen, für einen jeden von uns ist durch das teure Blut von Jesus Christus völlig und endgültig bezahlt. Und das ist auch gleich eine Hinführung zu dem heutigen Thema, am heutigen Toten- oder Ewigkeitssonntags, wo es um ewiges Leben, um wahres Leben geht. Also noch einmal Shalom. Durch Jesu Blut haben wir Frieden mit Gott, Hoffnung und Zukunft. Und so wollen wir gerade auch an diesem Totensonntag neu uns erinnern, dass der Herr Jesus von sich selbst verkündet, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Nun selbst unter Leuten, die sich Christen nennen, kommt es manchmal leider vor, dass sie der Auferstehung Jesu nicht gewiss sind. Und mit Schmerz erinnere ich mich an einen Pastor in der Gegend von Hannover, wo wir wohnten, in einer ländlichen Gemeinde. Und wenn wir den Gottesdienst besuchten, meine Frau und ich, da fiel uns bald auf, dass er nie von Jesus predigte. Und ich habe ihn angesprochen und er sagte, ja, wissen Sie, wenn Sie mich so ansprechen, dann muss ich sagen, mit der Auferstehung komme ich nicht klar. Er als Pastor. Dazu sagt uns der Korintherbrief ja, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Und einen Vers später schreibt Paulus, welche Bedeutung es für uns hat, dass wir glauben, dass wir selbst durch Jesus auferweckt werden. Da heißt es nämlich, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Aber wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, dann dürfen wir die Gewissheit ewigen Lebens haben. Welch ein gewaltiges Geschenk. Und doch, trotz aller Gewissheit sind wir auch aufgefordert, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und wir werden für unsere Zeit hier auf der Erde auch ermahnt, seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ja, wir haben Zurechtweisung und Unterweisung nötig. Deswegen lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben, uns zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit Gottes. Ja, was ist alle Schrift? Wenn wir lesen, alle Schrift ist uns gegeben, dann kann das nur die Schrift sein, die damals aufgeschrieben war, als das im Neuen Testament aufgezeichnet wurde, nämlich das Alte Testament. Alle Schrift ist uns von Gott gegeben. Unsere geistlichen Wurzeln liegen im Alten Testament. Das Alte Testament gehört zum Liebesbrief Gottes an uns. Er will uns dadurch vieles Wichtige mitteilen. Vieles hängt mit seinem erstgeliebten Volk Israel zusammen. Und ich habe mich gefreut, hier Kreuz und Menorah, den siebenarmigen Leuchter, so zusammenzusehen. Ein wunderbares Zeichen dafür, welche innere Verbindungen wir haben zum jüdischen Volk. Also vieles ist im Alten Testament geschrieben. Offensichtlich sollen wir vieles lernen, eben auch gerade über das Volk Israel. Deswegen ist die Bibel so dick. 2500 Mal ist der Name Israel als Land oder als Volk genannt in der Bibel. 657 Mal kommt Jerusalem im Alten Testament vor, 157 Mal im Neuen Testament. Das allein kann uns ja schon hellhörig machen. Ja, warum sollen wir darüber so viel lernen? Weil all unsere geistlichen Wurzeln im Judentum liegen. Paulus macht uns das im Römerbrief in einem Bild deutlich. Wir waren ein wilder Ölbaum und sind, was eigentlich völlig gegen die Natur ist, eingepfropft in den edlen Ölbaum. was eigentlich völlig wieder die Natur ist, eingepropft in den edlen Ölbaum und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden, heißt es im Römerbrief. Was sagt der Epheserbrief? Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Ihn können wir nur preisen, dass er das Leben und die Auferstehung ist. Und so wollen wir das auch gemeinsam heute weiter tun, ihn preisen für dieses Geschenk. Und wir können das so tun, wie das im 1. Petrusbrief einmal genannt ist. Und weil heute in der Losung steht, singet ein neues Lied, will ich das in einem Lied zum Ausdruck bringen, was im 1. Petrusbrief steht. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverderblichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Ja, wenn wir nun eben neu über das Geschenk der Auferstehung und des ewigen Lebens gestaunt haben, könnte ja die Frage sein, oder muss die Frage sein, was ist eigentlich mit den Juden, die ja zum größten Teil noch nicht an den Erlöser Jesus Christus glauben? Die Antwort auf diese Frage hat durchaus auch Bedeutung für unser eigenes geistliches Leben. Da es ja um unsere geistlichen Wurzeln geht, kann uns die geistliche Zukunft der Juden ja nicht gleichgültig sein. Lesen wir gemeinsam ein erstaunliches Wort aus Hesekiel 37. Hesekiel bekommt eine Vision in eine Situation hinein, in der das jüdische Volk kraftlos war und die Hoffnung verloren hatte. Er sieht im Geist ein Tal völliger vertrockneter Gebeine und hört Israel sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Und da erhält Hesekiel in einer Vision von Gott den folgenden Auftrag. Ich lese Hesekiel 37 ab Vers 4 zunächst. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret das Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, spricht Hesekiel, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und dann Vers 12. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Zunächst können wir festhalten, diese Verse zeigen zwei Aspekte auf. Die Juden kommen aus der Zerstreuung wieder zusammen und sie werden gerade ins verheißene Land Israel zurückgebracht. Wenn es heißt, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, und ich bringe euch ins Land Israel. Wir wissen ja, dass nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus das jüdische Volk in die Zerstreuung geführt wurde. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, interessanterweise, leben tatsächlich nur etwa 6.700 Juden in dem heutigen Land Israel. Aber seit 1882, dem Jahr, das als Beginn der modernen Rückkehr der Juden gilt, bis heute sind mehr als 3 Millionen Juden aus ca. 130 Ländern in mehreren auffälligen Phasen ins gelobte Land zurückgekehrt. Die Rückkehr nennt man in Israel Aliyah, das heißt übersetzt sowas wie hinaufgehen, nicht nur deswegen, weil Jerusalem 800 Meter hoch liegt, sondern weil es ein geistlicher Prozess ist, hinaufzugehen, nämlich der eigenen Bestimmung zu folgen, nach Israel zurückzukehren. In den letzten Jahren waren es pro Jahr ungefähr 30.000 Juden, die erstmals nach Israel zurückkehrten. Und die Aliyah, wie wir sie in unserer Zeit erleben können, wird in der Zukunft in viel größerem Maße noch fortgesetzt werden. Warum? Weil der Herr es verheißen hat. Und was er spricht, das geschieht. Geschichtlich ist das höchst interessant. Aber für uns Nachfolger Jesu ist das ja nicht nur ein historisches Faktum, sondern kann nur Anlass sein, den Herrn der Geschichte zu preisen für seine Liebe zum jüdischen Volk und für seine Treue. Er ist ja der Herr der Geschichte. Und er macht seine Geschichte ganz wesentlich in Israel und mit Israel und für Israel. Der Herr der Geschichte macht ganz wesentlich seine Geschichte mit Israel, in Israel und für Israel. Deswegen eben die dicke Bibel. Denn wie hatte der Herr versprochen? Ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Ich werde sie herausführen aus den Völkern. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Zion war ihnen als Ziel verheißen. Und obwohl die Politiker im Jahr 1947 ganz andere Gegenden als Heimat für die Juden vorsahen, zum Beispiel Uganda oder Brasilien oder Madagaskar oder Vietnam, kamen sie genau in dieses Fleckchen Erde zurück, weil der Herr ein treuer Herr ist. Weil Gott mehrfach und auch in unserem Hesekiel-Text gesagt hat, ich bringe euch ins Land Israel. Sollten wir denn Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht preisen über diesem gewaltigen Wunder der Sammlung der Juden im verheißenen Land? Und wir haben das Vorrecht, gerade in einer Zeit zu leben, in dem das erlebbar ist. Meine Frau und ich dürfen seit 2003 im Land Israel wohnen und schon in diesen wenigen Jahren merken wir das gewaltige Wirken des Herrn in Israel, was alles dort schon verändert wurde. Eines zeigt die Vision des Hesekiel aber ganz deutlich auf. Die Juden werden nicht erst nach Israel zurückkehren, wenn sie geistlich erweckt sind. So wie es auch in anderem Zusammenhang bei Paulus heißt, das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Und deswegen lesen wir jetzt erstmal weiter in Hesekiel 37, ab Vers 8b bis Vers 10. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein übergroßes Heer. Offensichtlich gibt es, und zwar eben nach Gottes Plan, zwei Phasen. Die der physischen Wiederherstellung, Einwanderung und die der geistlichen Wiederherstellung. Erst das Zusammenrücken der Gebeine, dann die Sehnen, dann das Fleisch, dann die Haut. Und erst danach der Odem. Diese zwei Phasen können wir auch in Hesekiel 36 erkennen, wo es heißt, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und dann fährt der Herr fort, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Der Herr segnet sein Volk mit der Rückführung ins verheißene Land, obwohl sie geistlich noch fern sind, weitgehend. Das ist für uns Christen eine wichtige Botschaft. Warum? Immer wieder hört man in christlichen Kreisen, ja, ich habe jetzt nichts gegen den Juden, aber die glauben ja noch nicht an Jesus. Es gehört zu Gottes gewaltigem Heilsplan, dass das jüdische Volk zunächst gewissermaßen zur Seite gestellt ist, freilich ohne je verlassen zu werden, damit wir aus den Heidenvölkern überhaupt erst den einzigen lebendigen Gott und himmlischen Vater erkennen durften und können. Gott hatte schon den Jesaja mit der Botschaft beauftragt, geh hin und sprich zu diesem Volk, Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen. Und Paulus erklärt uns den wichtigen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden und sie zur Eifersucht zu reizen. Eine Wechselbeziehung sondergleichen. Es war ein kolossales Ereignis, als der Petrus im Haus des Cornelius predigte. Wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Und der Heilige Geist erstmals auch auf die versammelten Heiden fiel. Und da heißt es, und die aus der Beschneidung gerieten außer sich, dass jetzt der Heilige Geist auch auf die Heiden gefallen war. Unfassbar war es für sie. Kann uns das heute noch umhauen, dass wir das Vorrecht haben, zu Gottes erstgeliebten Volk dazugezählt zu sein? Wir haben so vieles im Laufe der Kirchengeschichte und unserem eigenen geistlichen Leben in den Rahmen unserer Frömmigkeit gefasst. Eigentlich ist doch alles unfassbar. Die Größe Gottes, seine Liebe, seine Treue, seine gnädige Hinwendung zu uns, die wir aus den Nationen sind. Und die Heilige Schrift mahnt uns eindrücklich, nicht gegenüber den Juden überheblich und stolz zu sein. Es ist nichts anderes als unverdiente Gnade, dass auch wir den Erlöser kennenlernen und annehmen durften und dürfen. Wie ist es also nun mit den Juden? Paulus schreibt, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Ja eben nur zum Teil. Es gibt im heutigen Israel ein breites Spektrum geistlicher Strömungen. Laut letzter offizieller Mitteilung des Statistischen Amtes bezeichnen sich am einen Ende des geistlichen Spektrums ungefähr 43% der Juden als säkular und am anderen Ende 9% als ultraorthodox. Aber dazwischen gibt es eine Bandbreite von solchen, die sich religiös, von traditionell religiös oder ähnlich konservativ nennen. Also 48% sind in diesem Bereich anzusiedeln. Der Anteil der Säkularen wird natürlich sehr stark beeinflusst durch die Zahl der Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, wo es ja gefährlich und verpönt war, jüdischen Glauben zu leben. Und deswegen ist der Anteil der Säkularen relativ hoch. Aber Klammer auf, wie groß ist denn der Anteil in Deutschland der Säkularen? Fragezeichen, Klammer zu. Es gibt allerdings schon im Land Juden, die den Messias, Jesus, wie er heißt, Jeschua in Hebräisch, als ihren Erlöser erkannt und angenommen haben. 1948 gab es erst 100 messianische Juden im Land. 1967 versammelten sich 500 in 10 Gemeinden. Und jetzt sind es mindestens 20.000 bis 30.000 in ca. 300 hebräisch sprechenden Gemeinden, wo Jesus Christus, Jeschua, HaMashiach, der Erlöser, angebetet wird. Es gibt keine offizielle Statistik, aber das sind die Zahlen, von denen man ausgehen kann. So kostbar und bemerkenswert es ist, dass es in Israel messianische Juden gibt, sie sind erst ein Anzeichen dafür, dass die geistliche Erweckung im großen Maßstab im Land noch kommen wird, wie der Herr dem Hesekiel schon aufgezeigt hat. Wichtig ist, dass das Volk erst ins Land zurückgebracht wird, ehe es geistlich in die wahre Sohnschaft Gottes kommen kann. Schauen wir wieder in den Text bei Hesekiel. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und der Odem kam in sie und sie wurden wieder lebendig. Und dann in Vers 14, und ich gebe meinen Geist, meinen Odem in euch, dass ihr lebt. Ja, wenn wir auch in Hesekiel 36 schon lesen, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, dann gilt das konkret und zuallererst dem jüdischen Volk. Das müssen wir gerade als Christen immer wieder bedenken, wenn wir vom neuen Herzen, vom neuen Geist lesen. Ja, wir haben das Vorrecht, so beschenkt zu sein durch den Heiligen Geist Gottes. Aber zuerst ist verheißen dem jüdischen Volk dieses neue Herz und dieser Geist. Vielfach hat der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs eine solche geistliche Erweckung verheißen. Zum Beispiel, in jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, werden die Söhne Israel kommen, sie und die Söhne Juda zusammen. Immerfort werden, weinend werden sie gehen und den Herrn, ihren Gott, suchen. Über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, lesen wir in Sacharja. Es wird quasi eine nationale Bußbewegung geben. Und das Wort aus unserem Hesekiel-Text wird wahr: Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Zu diesem Zeitpunkt wird Israel erstmals als ganze Nation eine übernatürliche Offenbarung über die Identität des Messias erhalten. Es wird ausdrücklich betont, dass es um alle Stämme geht. Und wehklagen wird das Land Sippe um Sippe für sich, lesen wir über Sacharja. Es wird einen Tag geben, von dem es heißt, die Füße des Messias werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem in Osten liegt. Wann wird das sein? Keiner kennt den Zeitpunkt, außer dem himmlischen Vater. Aber der Herr gibt uns einen wichtigen Hinweis mit dem Wort, das wir eben schon zitiert haben. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Und doch müssen wir auch festhalten, der Herr spricht stets von einem Überrest. Also auch von einem Überrest aus allen Stämmen Israels. Und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen, der zum Leben aufgeschrieben ist in Jerusalem. Für diesen Überrest gilt, und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig, sie ein Schößling der Pflanzungen des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Für diesen Überrest gilt die Aussage in Römer 11, und so wird ganz Israel gerettet werden. Nun, nach der nationalen Bußbewegung, wie sie für keine einzige andere Nation der Welt angekündigt ist, wird es für das jüdische Volk eine nationale Vergebung geben, ebenfalls für kein anderes Volk verheißen. Das unterstreicht noch einmal massiv, wie sehr der lebendige Gott sein Volk Israel aus allen Völkern heraushebt. Darüber können wir doch nur staunend anbeten. In Hesekiel 37 können wir weiterlesen, und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus allen ihren Treulosigkeiten, mit denen sie gesündigt haben, und werde sie reinigen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Liebe Geschwister, wie oft erleben wir um uns herum, vielleicht auch bei uns selbst, Kopfschütteln oder gar harte Kritik am Verhalten Israels. Und in der Tat ist vieles nicht so, wie es sein sollte. Ich rede nicht von den Verteidigungsmaßnahmen Israels, die ihnen aufgezwungen sind. Doch in Jeremia 50 lesen wir die ungeheuren Worte: In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, wird Israels Schuld gesucht werden und sie wird nicht da sein. Und die Sünden Judas und sie werden nicht gefunden werden. Denn ich will denen vergeben, die ich übrig lasse. Welche unfassbare Gnade. Diese Worte können uns beschämt in die Buße führen, wenn wir meinten, uns über die Juden erheben zu können. Oder gar meinten, die Kirche habe Israel im Heilsplan Gottes ersetzt. Hesekiels Vision von den Totengebeinen offenbart noch weitere wichtige Aspekte im Heilsplan Gottes. So spricht der Herr: Herr, siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land, und ich mache sie zu einer Nation im Land, auf den Bergen Israels, und ein einziger König wird für sie alle zum König sein. Und sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden, und sollen sich künftig nicht mehr in zwei Königreiche teilen. Wir wissen ja, dass es nach dem Tode Salomos, also im Jahr 926 vor Christus, unter Jerobeam zu einer Teilung in das Südland Juda und das Nordland Israel kam. Hesekiels Vision von den Totengebeinen betrifft die Endzeit, in der es eine vereinte Nation Israel aus allen Stämmen geben wird. Und so nimmt es nicht Wunder, dass in der Offenbarung ausdrücklich von 144.000 Versiegelten aus jedem Stamm der Söhne Israel gesprochen wird. Die Nationen, wir, sollen in der Sammlung des jüdischen Volkes ein Zeichen des gewaltigen Wirkens Gottes sehen. Erinnern wir uns, alle Schrift ist von Gott gegeben, uns zur Lehre. Und wir lesen, und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Ephraim wird auf Juda nicht eifersüchtig sein und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Und deshalb werden sie sich einem gemeinsamen König unterstellen, wie wir hier lasen, und ein einziger König wird für sie alle zum König sein. Mit der geistlichen Erneuerung wird der Herr die Schuld Israels hinwegnehmen und dann fällt auch der eigentliche Grund der Reichsteilung fort. Und ganz Israel wird sich einem einzigen König unterstellen. So lesen wir. Nun ist aber die Frage, wer wird dann dieser gemeinsame König sein? Hier finden wir eine Aussage, die uns zunächst erstaunen wird. Da heißt es, Vers 24, und mein König David wird König über sie sein. Aber es steht doch außer Frage, dass Jesus, Jeschua, der in das Gebiet, in das Geschlecht Davids hineingeboren wurde, den rechtmäßigen Anspruch auf den Thron besitzt. Bei Ankündigung der Geburt Jesu wird doch verheißen, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass die Obrigkeit des tausendjährigen Reiches dem Messias Jeschua untersteht. Wie wir bei Jesaja lesen, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Nun, wer ist dieser König? Der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, lesen wir. Und doch hören wir auch bei Hesekiel, und mein Knecht David wird König über sie sein. Oder denken wir an Gottes Zusage bezüglich Davids im Psalm 89, einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Geschlechter bauen deinen Thron. Die Frage ist also, wie passen diese Aussagen über die Herrschaft Davids in der Endzeit und über die Herrschaft von Jesus Jeschua zusammen? Bei aufmerksamem Lesen der Schrift entdecken wir, dass an vielen Stellen von zwei Herrschern gesprochen wird. Für die Zeit nach der großen Bedrängnis oder großen Trübsal heißt es, sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. Oder an anderer Stelle, und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und er wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. In der Vision vom zukünftigen Tempel wird auch vom Fürsten gesprochen, der für sich und für das ganze Volk Sündopfer darbringen soll. Nun, ein Fürst, der für sich und für das Volk, auch nicht nur für das Volk, sondern für sich Sündopfer darbringen soll, kann sich natürlich nicht auf den Messias beziehen, denn er war völlig ohne Sünde. Es gibt also eine Reihe von Bibelstellen, die aufzeigen, dass David im tausendjährigen Reich eine stellvertretende Herrschaft unter dem König der Könige ausüben wird. Es ist wohl so, dass David bei der Wiederkunft Jesu aufersteht und zu einer Herrschaft gelangt. Die Herrschaft des Messias wird natürlich Israel und die ganzen Heidenvölker umfassen, aber unter ihm herrscht als Fürst der auferweckte David über Israel. Das wird manchen zunächst befremden und das hat auch mich zunächst befremdet. Aber wenn man intensiv forscht, kommt man zu keinem anderen Ergebnis. Gehen wir einen Schritt weiter. Hesekiel 37. Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Nun ist die Frage, wird denn nun in unserem Hesekiel-Text von Auferstehung der Juden gesprochen? Meinen Verse wie, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet, oder ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, die Auferstehung der Juden? Auch das müssen wir untersuchen. Die Totengebeine bedeuten nicht den leiblichen Tod der Israeliten. Wie könnte man sonst erklären, dass das ganze Haus Israel spricht am Anfang unseres Textes, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Das Bild von den Gräbern symbolisiert gewissermaßen das Begrabensein des jüdischen Volkes unter den Nationen. Die Vision Hesekiels rückt die Wiederherstellung Israels in den Blickpunkt. Auf eine geistliche Auferstehung von den Toten kann man wohl an dieser Stelle nicht sprechen. Wir werden gleich noch weiteres sehen. Das Wort Odem kennen wir ja aus der Schöpfungsgeschichte. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch erhielt damit die Möglichkeit, sich aus freiem Willen für eine persönliche Beziehung zum Schöpfergott zu entscheiden, die dann zur Auferstehung und ewigem Leben führen kann. Aber dieser Odem damals bedeutete nicht die Auferstehung. Ähnlich können wir den Vers bei Hesekiel verstehen. Das bringt uns zu der Frage, ist für das jüdische Volk denn überhaupt eine Auferstehung verheißen? Offensichtlich gab es auch zu Jesu Zeiten unter den Juden die Erwartung der Auferstehung, denn ein Reicher kommt ja zu ihm mit der Frage, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und Jesus stellt klar, was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott sprach, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ja, es gibt zur Auferstehung der Juden auch Hinweise im Alten Testament. Drei Stellen will ich nun zunächst nennen. Psalm 16, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Oder Psalm 49, von den Söhnen Korachs geschrieben. Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich entrücken, steht da. Dem Daniel sagt der Herr, du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Und auch zu Daniel spricht der Herr, und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. In jener Zeit, heißt es, in der Endzeit also, wird es sowohl Errettung geben, wie wir hier eben lasen, als auch Auferstehung. Und in Jesaja 26 heißt es dann, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen und die Erde wird die Toten herausgeben. Und dann weiter, verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Das zeigt, dass die Auferstehung erst erfolgt, wenn der Zorn vorüber ist. Dieser Zorn kann sich nur auf die Trübsalzeit beziehen, von der wir in der Offenbarung lesen. Gott wird ja erst seinen Heilsplan mit der Gemeinde vollenden durch die Entrückung, bevor er den Heilsplan mit Israel wieder aufnimmt. Israel wird also erst am Ende der Trübsalzeit auferstehen. Wichtig noch einmal zu hören, dass der Herr gegenüber Daniel von den Juden spricht, die man im Buch aufgeschrieben findet und dass nicht alle zum ewigen Leben aufwachen werden. Deswegen beten die Juden auch in unserer Zeit, jedem Schabbat, unser Vater, unser König, zeichne uns in das Buch der Erlösung und des Heils. Und sie erbeten Gehorsam als Voraussetzung für die Erreichung der zukünftigen Welt. Und beten, möge es beschlossen sein vor dir, ewiger unser Gott und unser Vätergott, dass wir Erben, Heil und Segen für die Jahre der Zeit des Erlösers und für das Leben der zukünftigen Welt. Und es wird ein baldiger Erlöser erbeten, der Spross Davids. Sie beten nämlich, den Spross Davids, deines Knechtes, lass bald hervorsprießen und seine Macht hebe sich durch deine Hilfe, denn auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Gelobt seist du, Ewiger, der da sprossen lässt, des Heiles Macht. Wir wissen, wer das Heil ist. Das Heil ist in keinem anderen Namen als in dem Namen Jeschua, Jesus. Ja, das Wort Jeschua heißt übersetzt Heil, Rettung. Sie beten immer, lass hervorsprossen, des Heiles Macht. Wir können demnach klar sagen, auch die Juden dürfen sehr wohl auf ein ewiges Leben hoffen. Es wird eine kleine Herde aus den Heidenvölkern sein. Und wir haben das Vorrecht, zu dieser kleinen Herde zu gehören, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben. Und es wird ein Überrest aus den Juden sein. Bei den Heiden ist die individuelle Entscheidung für Jeschua die Voraussetzung. Ein persönliches Ja. Ja, Herr Jesus, zu dir will ich gehören, mit dir will ich gehen. Bei den Juden wird die Basis ein nationales Gnadengeschenk sein. Heiden kommen durch Jeschua zum Vater. Juden kommen vom Vater, den sie von Anfang an kennen, zum Messias Jeschua. Zwei Heilslinien, die zusammengehören. Wir dürfen schon jetzt die Gewissheit ewigen Lebens haben. Während das jüdische Volk noch hoffen und warten muss auf das Kommen des Messias, von dem sie, die meisten, noch nicht wissen, dass es ein Wiederkommen des verheißenen Immanuel sein wird. Aber dann wird es so gewaltig sein, dass alle Welt an Gottes Handeln erkennen wird. Der einzige lebendige Gott ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Heilige Israels. Und es ist gut, wenn wir auch ihn, auch mit diesem Namen, ansprechen und bekennen, auch in der Gemeinde, in unseren Gebetskreisen. Nun, was ist die Konsequenz aus dem Gesagten für uns? Lasst uns den Herrn neu preisen für das unsagbare Vorrecht, dass wir schon jetzt die Gewissheit des ewigen Lebens haben dürfen. Aus lauter Gnade. Was hatten wir denn zu bieten? Nichts als unseren dreckigen Händen und dreckige Herzen. Was hatte Israel übrigens zu bieten, als sie erwählt wurden als erstgeliebtes Volk? Nichts. Aber der Herr hat sie beschenkt mit diesem Vorrecht. Also lasst uns neu ihn preisen für das unfassbare Vorrecht. Lasst uns neu staunen, dass und wie wunderbar der Herr auch mit dem jüdischen Volk zu seinem Ziel kommt. Und ihn damit preisen in seiner Allmacht, in seiner Treue, in seiner Liebe. Dass er festhält an seinen Verheißungen. Ja, vielleicht ist manches gerade zu rücken in unserem geistlichen Bild, nach dem, was wir eben gehört haben. Vielleicht musst du auch Buße tun wegen abfälligem Denken über die noch nicht erlösten Juden oder wegen geistlichem Stolz. Und unser Erlöser, der verheißene Immanuel, fordert uns ja auch zur Fürbitte für Israel auf. Er kommt zum Ziel und dennoch will er, dass wir Partnerschaft eingehen gewissermaßen, indem wir ihn bitten um die Erreichung des Zieles. Er bittet Heil für Jerusalem. Um meiner Brüder und meiner Freunde will ich sagen, Heil sei in dir, wegen des Hauses des Herrn, meines Gottes, will ich dein Bestes suchen, heißt es im Psalm 122. Das Heil ist Jeschua. Es ist in keinem anderen Namen Heil. Das gilt für uns aus den Heiden, das gilt für sein geliebtes Volk Israel. So segne Israel, der Herr Israel und der Herr auch uns und diese Gemeinde. Amen.